Die Kunstcouch. Was die Kunst in uns bewegt. Ein Podcast der Staatlichen Kunsthalle Karlsruhe mit dem Psychologen Jan Isiapar und der Autorin Jacqueline Scheiber. Eine Produktion der Staatlichen Kunsthalle Karlsruhe mit Auf die Ohren.
Herzlich willkommen zu Kunstcouch, ein Podcast der Staatlichen Kunsthalle Karlsruhe. Ich bin mit Jacqueline Scheiber, Autorin und studierte Sozialarbeiterin aus Wien.
Und gegenüber von mir sitzt wie gewohnt Jan Isiapar, Psychologe und Dozent. Und wir sprechen heute über ein Thema, das uns eigentlich alle früher oder später betrifft. Die Arbeit.
Die Arbeit. Und da habe ich eine Frage an dich, Jacqueline. Ich meine, uns beide verbindet, dass wir in unserem vorherigen Leben, wenn man das, glaube ich, so schön sagen kann, anderen Berufen nachgegangen sind. Du bist ja studierte Sozialarbeiterin und hast auch in der sozialen Arbeit sehr lange gearbeitet. Und ich für meinen Teil war ja vorher eher so im Gesundheitsbereich, in der Pflege, bis ich mit Mitte 20 angefangen habe, Psychologie zu studieren. Und danach quasi mein zweites Leben als Psychologe begonnen habe. Da würde mich an dieser Stelle interessieren, was kann dir dein Job als Autorin und als Medienschaffende geben, was dir dein vorheriger Job nicht geben konnte? Ich weiß, eine etwas provokante Frage, aber die provokanten Fragen sind ja oft die besten.
Ja, ich finde es eine urspannende Frage, weil so habe ich es noch gar nie betrachtet. Muss ich wirklich vorausschicken, immer total gern als Sozialarbeiterin gearbeitet. Ich habe auch immer total gern in einem Angestelltinnenverhältnis gearbeitet. Also ich fand das super, dass meine Arbeitsbereiche abgesteckt sind, dass ich weiß, das und das und das ist zu tun, das fällt in meine Zuständigkeit. Und wenn ich, keine Ahnung, auf Urlaub fahre oder am Wochenende, dann gehe ich aus der Arbeit raus und dann ist das sozusagen, hat sein Ende und dann steige ich wieder ein. Also ich habe auch in Bereichen gearbeitet, wo man nicht den Stift fallen gelassen hat und wo halt auch menschliche Krisen dich als Angestellte dazu angehalten haben, länger zu bleiben, ein größeres Engagement zu zeigen etc. Aber grundsätzlich fand ich dieses System sehr stützend und sehr hilfreich und habe nie mir überlegt, dass ich das irgendwann nicht mehr haben möchte. Und es war bei mir tatsächlich auch eine sehr impulsive Entscheidung. Ich habe dann von einem Monat aufs andere mir gedacht, so, ich möchte es jetzt einmal ausprobiert wissen, um auch zu erfahren, welche Möglichkeiten hätte ich, wenn ich eben auch durch dieses Netz und dieses System nicht mehr beschränkt bin in meinen Entscheidungen. Dazu muss man halt aber auch schon sagen, dass ich immer neben meinen 40-Stunden-Jobs meine ersten zwei Bücher veröffentlicht habe, neben meinen 40-Stunden-Jobs mit Medien gearbeitet habe, in der Werbung gearbeitet habe. Das heißt, es war jetzt nicht aus dem Blauen heraus, dass ich mich von einem Tag auf den anderen entschieden habe, so, ich mache jetzt alles anders, sondern ich habe gemerkt, da ist immer eine Doppelbelastung da und plötzlich habe ich mir die Frage gestellt, oh, was wäre denn möglich, wenn ich dem anderen nachgehen würde statt dem einen? Und ja, jetzt sind 2,5 Jahre vergangen und wir sitzen hier. Und was mir die Arbeit jetzt gibt, ist, glaube ich, genau das, die freie Entscheidungsmöglichkeit. Und ich finde es manchmal, kannst du mir gerne auch sagen, was du darüber denkst, ich finde es manchmal auch anstrengend, sich immer wieder selbst zu erinnern, in welche Richtung es gehen soll oder was man auch verfolgt, wenn man so seine eigene Karriere unter Anführungsstrichen selber basteln muss und nicht jetzt anhand eines Unternehmens oder einer Stelle nachgeht. Und auf der anderen Seite ist es aber irgendwie auch total ermächtigend, weil ich viel genauer in den letzten 2,5 Jahren hinschauen musste, was bedeutet Arbeit für mich? Was ist Arbeit? Wieso ist es wichtig? Welche Dinge assoziiere ich mit Arbeit? CC unter anderem meinen Selbstwert.
Ja, und das ist, glaube ich, auch eine sehr wichtige Frage, die du auch gerade in den Raum gestellt hast, nämlich so, was macht denn Arbeit mit einem und inwiefern zieht man da seinen Selbstwert raus? Ich kann dir mal ein bisschen auch mal so mein Take dazu sagen, warum ich von einem ganz anderen Segment in die Psychologie gegangen bin, nämlich weil ich meinen eigenen Selbstwert unter anderem, den wir natürlich alle irgendwo auch über unseren Beruf definieren. Also da brauchen wir uns auch nichts vormachen. Auch wenn wir alle sagen, so ja, man sollte seinen Selbstwert nicht über seinen Beruf definieren. Irgendwie ist es am Ende des Tages schon so, dass wir uns auch in gewissermaßen darüber definieren. War das bei mir tatsächlich auch so, dass ich den nicht allzu hoch definiert habe? Also meine Arbeit war sehr wertvoll und ich habe diese Arbeit auch sehr gerne gemacht, bin daran auch sehr gewachsen, habe da Erfahrungen gemacht und Dinge erlebt, die ich so auch nie erleben würde und schätze das halt auch alles sehr. Aber für mich persönlich war die Arbeit im Gesundheitssegment, in der Pflege selbst nicht intellektuell das, was mich angesprochen hat, was ich machen wollte. Ich habe niemals gedacht so, okay, wenn ich irgendwann 50, 60, 80 bin, will ich sagen so, das ist das, was ich gemacht habe, so. Ich hatte tatsächlich die Vorstellung, etwas intellektuell Anspruchsvolleres zu machen. Und das war so der Anreiz dann für mich tatsächlich. Und ich muss tatsächlich auch sagen, meinen eigenen Selbstwert definiere ich, ob ich es will oder nicht, anders, als ich es da auch gemacht habe. Einfach, weil ich in den Karrierepfad, den ich gesteckt habe, auch andere Mühen auf mich genommen habe. Ich sage jetzt nicht, Leute, die das machen, sind jetzt weniger wert oder so, um Gottes Willen. Ich kann auch mal gerne sagen, wie ich in dieses Metier eigentlich reingekommen bin, nämlich durch meine Eltern. Meine Eltern haben ein Alten- und Krankenpflegeunternehmen und dementsprechend bin ich da auch so reingekommen. Aber tatsächlich hat sich mein Selbstwertgefühl, was ich für mich selber auch habe, dadurch verändert, dass ich angefangen habe, vor allem das zu machen, was ich machen wollte. Quasi, dass man sich selbst seiner ein bisschen mehr angenommen hat und nicht den vorgegebenen Karrierepfad einfach genommen hat, den man irgendwie vorgezeigt bekommen hat, sondern dass ich einfach selbstwirksamer gehandelt habe und das gemacht habe, was ich wollte. Das hätte theoretisch gesehen auch ein anderer Ausbildungsberuf sein können. Aber in meinem Fall war das halt so, dass ich mich immer für ganz andere Dinge interessiert habe in meinem Leben. Und ich weiß nicht, ob ich es dir auch schon mal erzählt habe, aber bevor ich Psychologe geworden bin, ganz lange wollte ich ja eher Philosophie studieren. Bis ich dann irgendwann einfach festgestellt habe, okay, die philosophischen Fragen, die mich eher interessieren, betreffen ja hauptsächlich den Menschen. Und so kam es dann eigentlich auch dazu. Also so, das war mein Weg dorthin. Und da kann ich dementsprechend schon sagen, ja, ich habe auf jeden Fall damals meinen Selbstwert über die Arbeit definiert. Und jetzt ist natürlich die Frage, was macht es denn mit einem, wenn man seinen Selbstwert über die Arbeit definiert?
Das ist eine wichtige Frage. Ich glaube halt, das ist einfach historisch gesehen erstmals sehr stark geprägt, weil die Beschäftigung, der wir nachgehen seit vielen hundert Jahren, einen sehr großen Teil unserer Lebenszeit ausmachen. Tendenziell kann man wahrscheinlich sagen, dass sie in den letzten 20 Jahren den geringsten Teil ausgemacht hat, also eben so Errungenschaften wie die 40-Stunden-Woche etc. Das sind ja alles Dinge auch, die über gesellschaftliche und politische Kämpfe und Demonstrationen erfolgt sind. Aber gleichzeitig ist es, finde ich, total einleuchtend, also erstmal logisch, dass etwas, womit wir uns unser ganzes Leben beschäftigen, einen großen Anteil unserer Identität ausmacht. Ich glaube, die Frage, die sich jetzt gerade erst aufdrängt, ist, wie ist denn das, wenn das alles nicht mehr so sicher ist? Weil da würde ich uns auch zusammenfassen unter einem Punkt. Wir sind schon auch noch von unserer Elterngeneration aufgewachsen mit den Bildern, okay, du machst mit 20 eine Ausbildung, studierst was, lernst einen Beruf und dann machst du das für 40 Jahre und dann gehst du irgendwann in den Ruhestand. Und innerhalb dieses Feldes kannst du dich weiterentwickeln, hocharbeiten, eine sogenannte Karriere machen oder auch nicht. Aber gerade das, was ich in den letzten Jahren erlebe, auch bei mir und in meinem Umfeld, dass es eben diese sogenannten Karrierebrüche gibt, dass Menschen andere Branchen eingehen. Ich habe vorgestern mit einer Freundin gesprochen, die war Unternehmerin 20 Jahre und sagt jetzt, boah, ich würde eigentlich jetzt noch gern Physiotherapie studieren mit 43. Und das war ja alles ganz, ganz lange nicht denkbar. Und ich glaube, das sind die Dinge, die wir heute diskutieren können.
Absolut. Also wenn man auch den kulturellen Background von Arbeit und Identität anschaut. Also was sind denn so die verbreitetsten Nachnamen im deutschsprachigen Raum? Müller, Meier, Schneider, solche Namen halt. Also es sind so essentielle Dinge, dass sie wirklich sich in den Namen dieser Person irgendwie manifestiert haben. Und könnten wir so mal ein bisschen auf den psychologischen Aspekt davon halt auch eingehen. Nämlich kann man durchaus sagen, dass dementsprechend Arbeit nicht nur die Person als Ganzes in seinem Selbstwert prägt, sondern halt auch in dem Sinne, inwiefern Personen sich in ihrem Arbeitskontext als kompetent oder wirksam wahrnehmen. Also sprich, umso kompetenter wir uns in einem Berufsrahmen wahrnehmen, umso wahrscheinlicher ist es halt auch, dass wir das in andere Lebensbereiche vielleicht sogar auch übertragen werden. Also sprich, jemand, der da merkt, okay, ich habe ja dies und das erreicht, das ist absolut möglich, dass er dann das nimmt und sagt, okay, wenn ich das erreicht habe in meinem Berufskontext, kann ich das vielleicht auch in diesem anderen Kontext erreichen und so. Also da brauchen wir uns nichts vormachen. So Arbeit und Privatleben, also die Trennung, das ist eigentlich keine sehr, sehr, wie soll man sagen, feste Trennung in dem Sinne. Und wir können dementsprechend die Erfahrungen, die wir dort machen, können wir auch in andere Bereiche mitnehmen. Und das kann sowohl gut als auch schlechter Natur sein. Also das kann vorteilhaft wie unvorteilhaft für uns sein.
Jetzt kann ja nicht jeder und jede erfolgreiche Psychologe oder Bestsellerautorin sein. Das war ein Scherz. Ich bin keine Bestsellerautorin, aber vielleicht irgendwann. Ich stelle mir halt die Frage, wie schaut's mit Menschen aus, die sich nicht verwirklichen können in ihrem Job? Also du hast im Vorfeld schon mal so diese Frage in den Raum gestellt und die spiele ich dir jetzt komplett zurück. Muss jeder Mensch eine sinnstiftende Tätigkeit machen, weil irgendwer muss ja auch die Arbeit machen, die stupide, wiederholend, vielleicht auch ja wiederkehrend ist. Man kann sich nicht immer sozusagen entfalten in einem Job.
Alle Jobs haben ja irgendwie einen Sinn, weil alles hängt ja irgendwie halt auch zusammen in dieser Gesellschaft beziehungsweise in diesem System, in dieser Zivilisation, in der wir halt auch leben. Und dementsprechend hat ja eigentlich jeder Job einen Sinn. Es fällt uns halt nur schwer, den halt auch immer zu sehen, halt in diesem alltäglichen Trott, in dem wir halt auch so sind. Und es muss auch nicht immer etwas sein, was einem irgendwie erfüllt. Für viele Menschen ist es auch einfach schön, eine Routine zu haben. Du hast ja tatsächlich auch von deinem Verhältnis als Sozialarbeiterin einfach erzählt, dass du es einfach gut fandest, dass Arbeit Arbeit war. Und wenn du dann nach Hause kamst, hast du dementsprechend deine Freizeit, am Wochenende hast du deine Freizeit. Und wir wissen beide halt auch zum Beispiel als Content Creator und so, dass das auch nicht immer so der Fall ist, ne?
Ja, gar nicht. Und ich muss ehrlich sagen, auch bei dieser Sinnfrage, ich habe total gestrauchelt damit persönlich, weil ich mir diese Frage im Sozialbereich nie stellen musste. Also für mich war ganz klar, das hat einen Impact. Ich mache da was, was der Gesellschaft dient. Das vertritt meine politischen Werte oder auch meine Haltung dem Menschen gegenüber. Und als das so komplett weggefallen ist und ich nur noch in der Kultur/Medienbranche jetzt unterwegs war und bin, habe ich mir wirklich lange die Frage gestellt, was hat das für einen Mehrwert? Und da sind wir ja auch eigentlich im Kunstbereich drinnen, wenn Leute oft sagen, so ja, Kunst zu konsumieren oder auch sich mit Kunst auseinanderzusetzen, ist Luxus oder ist auch eine Form von Zerstreuung, die im Alltag nicht eines jeden Menschen. Und ich finde gerade auch, das, was wir hier jetzt machen, die Kunstcouch und uns die Sachen anzuschauen, das beweist einfach so, dass eben die Dinge sehr nah aneinander liegen und dass die miteinander zu tun haben und dass man die Dinge nicht immer gegeneinander aufwiegen kann. Also ich kann jetzt nicht sagen, Kunst ist wichtiger als in einer Suchtabteilung zu arbeiten oder in einer Suchtabteilung zu arbeiten ist wichtiger als ein Buch zu schreiben, sondern jede Sache für sich erfüllt einen Zweck, der eine Gesellschaft zu einer Gesellschaft macht.
Ich verstehe es absolut, dass du damals halt auch gesagt hast, ja, dieser Job, den ich mache, der hat einen gesellschaftlichen Impact. Ich kann mich damit sehr identifizieren und so. Aber viele Menschen können das halt auch nicht, weil sie halt vielleicht auch nicht das ganze Bild sehen. Vielleicht müssen sie das halt auch gar nicht. Ein Job sollte zumindest doch etwas sein, was man nicht ablehnt. Ich denke, die Gefahr besteht eher dann, wenn man wirklich den Job, in dem man dann halt ist, wenn man die Werte davon ablehnt, wenn man wirklich der Meinung ist, dass das, was man macht, eigentlich einen schlechten Beitrag sogar hat. Ich würde jetzt nicht mal sagen, keinen Beitrag, aber eher einen schlechten Beitrag oder so. Und ich denke, das ist auch so eine der Dinge, die oft dafür sorgen können, dass Menschen sich nicht mehr mit ihrem Job oder mit ihrer Tätigkeit identifizieren können. Und da sind wir ja so, wir beide vielleicht auch in so einer etwas privilegierten Stellung, weil
auf jeden Fall,
dass wir da halt auch das Feedback bekommen, sei das zum Beispiel in meinem Fall jetzt bei den Klienten, aber du zum Beispiel von deinen Lesern und wir beide von den jeweiligen Followern und etc., so dass dieses Feedback da kommt, dass wir sehen, okay, das, was wir machen, hat irgendeine Bedeutung für die Leben der jeweiligen Menschen. Und das ist natürlich was sehr Wertvolles. Und ich denke, wenn Menschen sich nicht mehr mit ihrer Tätigkeit irgendwie identifizieren können oder diese sogar ablehnen, liegt das ganz oft auch daran, dass sie kein positives Feedback dafür bekommen.
Mhm.
Dass sie vielleicht auch von der Gesellschaft keinen Dank dafür bekommen oder sogar Hohn dafür bekommen. Dass vielleicht sogar auf jemanden wegen seines Jobs, das vielleicht super systemrelevant ist, ne? Zum Beispiel sowas wie die Straßenreinigung oder sowas.
Mhm.
Das ist einer der wichtigsten Berufe überhaupt. Aber dass dann Personen dann für solche Jobs dann irgendwie von der Gesellschaft einfach keine Anerkennung bekommen. Und zur Entstehung von Burnout, also ein kleiner Schwenk in den Burnout-Bereich rein, wir können später uns dem auch nochmal annehmen, aber ich denke, an der Stelle ist es wichtig zum Beispiel zu erwähnen, dass Burnout oft auch eine Diskrepanz ist zwischen dem, was man macht, also dem wirklichen Impact, den man hat und wie gut man sogar an etwas ist und wie wichtig das ist, was man macht, und dem Feedback an dem, was man bekommt. Nämlich, wenn man wirklich etwas sehr Wichtiges macht, was sehr Gutes macht, sehr gut darin ist, aber das Feedback, was man davon bekommt, zum Beispiel auch seitens des Vorgesetzten, seitens der Organisationseinheit, also der Firma zum Beispiel, wo man auch gerade ist, wenn dieses Feedback dann eher so ein negatives ist, wenn dann so eine wirklich absolut, du weißt, ich benutze diesen Begriff nicht sehr oft, aber wenn das so eine toxische Stimmung dann einfach so ist zum Beispiel, ne, hast du ja auch zum Beispiel oft in Vertriebseinheiten und so, dass da die Personen wirklich eigentlich gute Leistung zeigen, überall, also dass da wirklich eine gute Leistung im Raum ist, aber dass das dann trotzdem, dass dann die Leistung abgewertet wird oder so, ne? Und das kann wirklich ein großer Auslöser dafür sein oder ein großer Teil davon sein, dass jemand vielleicht auch sowas wie ein Burnout entwickelt oder so. Also sowas sollte man nicht unterschätzen, das Feedback, was man auf eine Arbeit bekommt.
Ja, also das, worüber wir uns unterhalten, sind ja auch schon Strukturen an und für sich, die sehr weiterentwickelt sind. Also dass es überhaupt irgendwie eine Verständigung über Arbeitsbelastung gibt oder auch Rechte, die durchgesetzt werden können. Und manchmal muss ich persönlich auch sagen, dass sowas wie Burnout eben auch eine Art von Privileg sein kann, weil wir werden nachher noch darauf zu sprechen kommen, aber wenn wir uns zum Beispiel prekäre Arbeitsverhältnisse anschauen und die Folgen davon, da gibt es einfach Menschen, die unter Umständen arbeiten, die gesundheitsschädigend sind, die auch nicht das erwirtschaften, wovon sie letztendlich leben können, und die meistens auch dazu führen, dass sie nicht mehr Teil einer Gesellschaft werden, sondern weniger an einer Gesellschaft teilnehmen können. Und da hat uns die Staatliche Kunsthalle Karlsruhe ein sehr veranschaulichendes Beispiel von Georg Scholz mitgebracht. Hier sieht man einen Arbeitervater mit seinem Sohn und dahinter fährt der, würde ich jetzt sagen, große Industrieunternehmer vorbei mit der Zigarre in der Hand und man sieht nur diese traurigen, ausgemergelten Gesichter, die mich ganz schön depressiv stimmen.
Ja, mir geht es da eigentlich ziemlich ähnlich. Und man muss auch anmerken an der Stelle, dass das Bild aus dem Jahr 1921 ist, also zu einer Zeit, wo Kinderarbeit ja eigentlich gang und gäbe war. Was ich interessant finde an diesem Bild ist, dass die beiden Arbeiter und also beziehungsweise der eine Arbeiter und Kinderarbeiter, weiß nicht, ob das jetzt ein Begriff ist, das ist ja ein Kind eigentlich, und dass die so wirklich gebrochen sind auf diesem Bild und ja, fast schon entmenschlicht sind so ein bisschen. Aber interessant finde ich auch, dass der Großindustrielle im Hintergrund, der kritisch rüberäugt auf seine Arbeiter, dass der auch auf seine eigene Art und Weise entmenschlicht ist.
Mhm.
Die einen sind halt gebrochen entmenschlicht, die Arbeiter, und er ist eigentlich dargestellt als so eine Art Biest, fast.
Ich finde, der schaut ein bisschen aus wie so ein Frosch.
Oder wie so ein Schwein, hätte ich jetzt ja gesagt eigentlich. Ja, eine sehr, sehr traurige Darstellung.
Den Eindruck einer tiefen Traurigkeit, die Jan beim Beschreiben der Darstellung erfasst, dürften die meisten BetrachterInnen des Werks haben. Die Tristesse und Trostlosigkeit war vom Künstler Georg Scholz durchaus so beabsichtigt. Aber was zeigt das Aquarell mit dem Titel »Arbeit schändet« eigentlich? Im Vordergrund sind ein Junge und ein erwachsener Mann zu sehen. Der Junge und der Mann sind sehr dünn, ausgemergelt mit einer grünlichen Gesichtsfarbe. Man sieht ihnen harte körperliche Arbeit und den Hunger förmlich an. Die Beschreibung Jans von zwei gebrochenen Personen erscheint an dieser Stelle angebracht. Im Hintergrund der beiden Arbeiter ist auf der Straße eine schicke Kutsche zu sehen. In der Kutsche sitzt ein beleibter Mann, der seinen Wohlstand förmlich ausstrahlt. Mit einem Monokel am Auge und einer Zigarre in der Hand betrachtet er aus der Kutsche heraus die beiden Arbeiter kritisch. Jan und Jacqueline haben das Gesicht des anscheinend reichen Mannes mit dem eines Froschs oder eines Schweins umschrieben. Tatsächlich wirkt es überzeichnet, fratzenartig und nicht wie das eines Menschen. Die Szene ist vor einer angedeuteten Fabriklandschaft zu sehen. Gewinner und Verlierer der Industrialisierung werden so einmal mehr unterstrichen. Der Künstler Georg Scholz fertigte das Aquarell »Arbeit schändet« 1921 an. Die 1920er Jahre waren in Deutschland keineswegs nur die schillernden und glamourösen Jahre. Vielmehr wurden in dieser Zeit die zahlreichen Traumata des Ersten Weltkriegs deutlich. Dieses Aufeinanderprallen der Gegensätze, der Kriegsprofiteure und der traumatisierten Gesellschaft sowie die sozialen Spaltungen werden in dieser Darstellung von Georg Scholz kritisiert. Damit zeigt sich der Künstler als einer der wichtigsten Vertreter der Stilrichtung der neuen Sachlichkeit. Die Kunstströmung Neue Sachlichkeit kam in den Jahren zwischen dem Ersten und dem Zweiten Weltkrieg auf. Das Kennzeichen der neuen Sachlichkeit ist, wie der Name schon vermuten lässt, vor allem eine sachliche, nicht beschönigende Darstellung. Eine gesellschaftskritische und sozialkritische Perspektive wird in den Werken der neuen Sachlichkeit häufig auch durch eine sarkastische Überspitzung zum Ausdruck gebracht. Georg Scholz war bekannt für seine Fähigkeit, Markantes in wenigen Strichen auf den Punkt zu bringen. So erscheint auch »Arbeit schändet« in seinen Überzeichnungen als umso schärfere Anklage der bestehenden Verhältnisse.
Es zeigt halt auch total, finde ich, dieses Gefälle, das ja 100 Jahre später immer noch da ist, aber halt auf eine andere Art und Weise. Also das hat sich vielleicht eben auf den Straßen Mitteleuropas in den 20er Jahren so abgespielt und heute haben wir das halt in den globalen Süden oder in den globalen Osten verlagert und sind nicht konfrontiert mit den gebrochenen Arbeitern und Arbeiterinnen, die für unsere Kleidung, unsere Möbel und unseren Wohlstand verantwortlich sind und die den Preis dafür zahlen. Also man muss sagen, dass natürlich Arbeit an sich auch immer eine Machtkomponente hat und immer auch eine Möglichkeit für Ausbeutung darstellt.
Ja, also dieses Machtgefälle gibt es natürlich nach wie vor und ich finde es gerade perfide eigentlich. Ich finde, das perfide ist ja tatsächlich, dass diese Dinge nicht mehr in unserem täglichen Leben sichtbar sind. Also dass quasi Menschen, die wirklich noch, wenn nicht gar viel schlimmeren Arbeitsbedingungen arbeiten, als es vor 100 Jahren in Mittelzentraleuropa der Fall war, dass diese Menschen einfach nicht mehr in Sichtweite sind, dass wir eigentlich ja oft große Illusionen haben hinsichtlich des Wohlstands, in dem wir leben. Und ich denke, das ist tatsächlich mittlerweile das Perfide. Es ist nicht mehr sichtbar. Aber unser Wohlstand ist noch sichtbar für diese Leute.
Es gibt ein total spannendes Gegenmodell, das ich hier auch nicht unerwähnt lassen möchte und auch eher schon seit ein paar Jahren immer wieder ins Gespräch kommt, nämlich das bedingungslose Grundeinkommen. Hast du davon schon mal gehört?
Ich habe schon davon gehört, aber ich habe dazu nicht sehr viel mehr angelesen, muss ich sagen. Also umso mehr freue ich mich darüber, was du jetzt dazu zu sagen hast.
Tatsächlich ist im Mai diesen Jahres, also vor kurzer Zeit erst, nach 3 Jahren eine Studie in Deutschland beendet worden, wo 122 Menschen 3 Jahre lang ein bedingungsloses Grundeinkommen von 1200 Euro monatlich erhalten haben. Und die große Kritik beim bedingungslosen Grundeinkommen ist ja immer so, wer macht dann die Arbeit, die niemand machen will? Wird dann überhaupt noch gearbeitet oder werden die Leute urfaul und werfen sich dem Hedonismus zu und machen nur noch Party? So, das sind ja gerne die Gegenstimmen. Und man muss tatsächlich sagen, dass sich herausgestellt hat, dass erstens die Leute viel zufriedener waren, logischerweise. Ein Beispiel wurde eingeführt von einem Sanitäter, der mit Hilfe des bedingungslosen Grundeinkommens zum Beispiel in eine Unfallsausfallsversicherung eingezahlt hat und nebenbei noch Fortbildungen gemacht hat, die er sich nicht hätte leisten können. Es hat sich gezeigt, dass die Leute, wenn sie eben diese Basis haben, und ich meine ganz ehrlich, von 1200 Euro monatlich kann man heutzutage nicht besonders gut leben. Also jeder und jede hat einfach weiterhin auch noch was gemacht, aber hatte mehr Muße und mehr Interesse, da auch in etwas zu investieren. Also es wurden total viele Ausbildungen und Fortbildungen gemacht. Es wurden Sparformen angelegt. Es wurde in letzter Konsequenz, und das ist die große Errungenschaft auch aus dieser Studie, es ist halt alles auch wieder in das Sozialsystem eingeflossen. Das heißt, die Leute waren gesünder, zufriedener, interessierter, ausgeglichener. Die Arbeitsleistung stieg und dadurch hat sich halt gezeigt, der Aufwand, den man mit einem bedingungslosen Grundeinkommen, der finanzielle, der würde sich am Ende lohnen.
Hey, 1200 Euro mehr im Monat zu haben, das gibt dir nochmal so eine weitere Sicherheit auf jeden Fall. Du musst dir schon mal nicht Gedanken machen, okay, so die Miete ist höchstwahrscheinlich safe, ne? Alles ist safe und da kannst du in der Gesellschaft, wenn du so ein bisschen Sicherheit hast, auch anders agieren. Also Sicherheit ist ja ein extrem wichtiges Gefühl.
Und gehört auch total eng zur Arbeit dazu. Also wie viele Absolut. Menschen wählen ihren Beruf auch aus dem Aspekt heraus, dass er ihnen Sicherheit gibt.
Absolut. Und da kann ich mir halt vorstellen, dass wenn Menschen halt etwas mehr zur Verfügung hätten, dass sie vielleicht auch mehr wagen würden. Und da stelle ich mir auch natürlich die Frage, wenn Leute mehr wagen würden, wenn sie halt innovativere Sachen machen würden, schlussendlich wird das eigentlich auch die Gesellschaft als Ganzes voranbringen. Das ist so ein Gedanke, den ich habe. Aber natürlich, ich würde das jetzt auch nicht alles allzu unkritisch jetzt betrachten. Natürlich gibt es Menschen, die das gerne in sich selbst investieren würden, die sparen, die Geld anlegen etc. Aber gäbe es auch Menschen, die dann vielleicht auch gar nicht mehr arbeiten würden? Ja, aber ich glaube, die gibt es jetzt ja auch schon.
Ja, die Mehrheit aufgrund von individuellen Entscheidungen irgendwie über den Kamm zu scheren, ist immer, glaube ich, so die Gefahr. Mhm. Die Frage ist halt, das, was jetzt noch eine Illusion ist, nämlich, dass wir glauben, wir können uns aussuchen, was wir machen und welcher Tätigkeit wir nachgehen, würde halt, glaube ich, damit zum Beispiel ein bisschen wahrer werden. Also wir hätten mehr die Möglichkeit, wirklich Dinge zu tun, die uns interessieren. Aber sag mal, Can, wie ist das mit dieser Work-Life-Balance? Kann das jeder und jede erreichen? Gibt es da irgendwelche wichtigen To-dos, die ich verfolgen kann, damit ich ja ein zufriedeneres Arbeits- und Privatleben führen kann?
Work-Life-Balance ist ja so einer der größten Buzzwords, die wir so in der Arbeitswelt des letzten Jahrzehnts, wenn nicht gar der letzten zwei Jahrzehnte so eigentlich auch haben. Und es ist auch ein berechtigtes Konzept, würde ich sagen. Es gibt auch weitere Konzepte, die in diese Richtung halt auch gehen, die jetzt erstmal aber auch nicht benannt werden müssen in dem Sinne. Und ich persönlich habe die Erfahrung gemacht, dass Work-Life-Balance oft ein für viele Menschen doch sehr naives Konzept eigentlich ist so. Denn oft ist es einfach so, dass diese Balance zwischen Arbeit und Privaten, die hast du nicht immer. Es wird auch mal Phasen geben in sehr vielen Berufen, da ist die Balance einfach nicht gegeben. Und das ist vielleicht auch bis zu einem gewissen Grad auch einfach okay so. Jeder Studi weiß das, jeder, der schon mal studiert hat, kennt das mit Prüfungsphasen. Und jeder oder jede, die in einem Job ist, wo es zum Beispiel gewisse Deadlines gibt, also was in jedem Beruf, jedem, sagen wir mal, eher so intellektuellen Beruf zumindest so, weiß, dass das nicht immer gegeben ist. Ich denke auch tatsächlich nicht, dass es das immer geben muss. Allerdings sollte es schon so sein, dass die Arbeit einen auf lange Sicht gesundheitlich nicht komplett schadet. Und seien wir mal ehrlich, es gibt Menschen, die haben eine andere Einstellung zur Arbeit. Die gehen in ihre Arbeit auch einfach auf und für sie ist ihre Arbeit ein Großteil ihrer Identität. Ja, was soll ich denn so einem sagen? Soll ich dann sagen, so hier, mach mal ein bisschen mehr Work-Life-Balance? Nee, das ist ein
Glaube ich aber schon. glaube ich aber schon, dass es wichtig wäre, es genau den Menschen zu sagen.
Ja, ich sehe das absolut auch ein. Aber es, wir reden jetzt auch gerade wirklich von Menschen, die da einfach sehr in diesen Job aufgehen.
Ja, aber wenn die noch nie in ihrem Leben gehört haben, dass das vielleicht nicht die einzige Säule ihrer Identität sein sollte, dann ist es vielleicht ganz hilfreich, wenn die mal einen Kontrast zu ihrer Wahrnehmung bekommen, oder?
Ja, das ist schon auf jeden Fall.
Also ich kann es ja auch, wenn mir das jemand sagt, kann ich es ja verteidigen und kann es ja bestärken. Aber ich bin immer Fan davon, Leute auch mit diversen Meinungen zu konfrontieren.
Das ist auch absolut okay so. Mir geht es einfach dabei, dass man solchen Leuten nicht immer sagt, also ich denke nicht, dass es fast jemanden gibt, der gar keine Identität hat neben seiner Arbeit. Das ist ja unmöglich. Also
glaube ich
das?
Schon.
Sehr wenige, glaube so. Ich. Ich habe fast niemanden getroffen, der eigentlich nur für seine Arbeit lebt. Also ich kenne keinen. Also es gibt natürlich Leute, die passen irgendwie nicht auf sich auf, muss man sagen. Und
gibt ja auch Arbeitssucht, oder?
Ja, also kann
man... Ist das schon ein diagnostischer Terminus?
Nee, das kann man so nicht sagen. Aber es gibt schon Leute, die sehr erpicht sind auf ihre Arbeit, sagen wir mal so. Und vielleicht ihre Arbeit in einem eher ungesunden Ausmaß betreiben. Das gibt's sicherlich schon. Also es gibt halt Leute, die arbeiten halt sehr gerne und sehr viel. Und wichtig ist für diese Leute einfach, dass sie auch mal einen Gegenpol dazu haben.
Ja, ich frage mich dann immer so eben, warum und wieso ist es so wichtig? Und man weiß ja auch mittlerweile, dass sich da Männer viel, viel stärker ihre Zufriedenheit an Arbeit koppeln als Frauen, was einfach daraus resultierend ist, dass Frauen diese Karriere nicht so vorgezeichnet ist, sondern dass die an irgendeinem Punkt ihres Lebens bitte schön reproduzieren sollen und emotionale und unbezahlte Care-Arbeit leisten sollen. Aber im Grunde genommen, um nochmal kurz auf diese Work-Life-Balance zurückzukommen, glaube ich, kann man schon ein paar Sachen nennen, die vielleicht Zuhörern und Zuhörerinnen auch als hilfreich erscheinen könnten. Nämlich schon so Sachen wie, muss ich abheben, wenn mich mein Chef oder meine Chefin um 10 am Abend anruft? Oder darf ich im Urlaub das E-Mail-Fach zulassen? Also ich glaube, ganz oft geht's in der Work-Life-Balance eben um Abgrenzung. Und du hast zwar anfangs gesagt, das ist keine standhafte Mauer, also die Abgrenzung zwischen Privatleben und Beruf. Und da stimme ich dir total zu, weil ich glaube auch, dass das verschwimmt. Wir haben ja auch mit ArbeitskollegInnen manchmal freundschaftliche Verhältnisse, dann entstehen, dann schwappen die so über ins Privatleben. Aber ich glaube schon, dass man mit einer gewissen Klarheit reflektieren soll, wenn man die Möglichkeit hat, zu überlegen, wie übergreifend in meinem Privatleben sind diese beruflichen Dinge. Und da ist es je nach Tätigkeit wahrscheinlich einfach im eigenen Ermessen Grenzen zu ziehen.
Absolut, klar. Diese Grenzen sind auch sehr wichtig. Also Grenzen ziehen ist hinsichtlich Arbeit sehr wichtig, dass man für sich halt wirklich auch Routinen hat, wo man dann sagt und oder Gesetzmäßigkeiten für sich sogar auch einfach hat und sagt, nee, jetzt antworte ich nicht auf die Mail. Das ist natürlich nicht in jedem Job möglich, muss man auch mal sagen. Da muss man aber an der Stelle dann sagen, also das klingt jetzt ein bisschen hart, aber nicht jede Person ist in jedem Job auch richtig. So, vielleicht eigentlich klingt das gar nicht so hart, wenn ich es ausspreche.
Ich glaube, es ist sehr real.
Ja, und da muss man einfach mal schauen. Es ist nicht jede Person in einem knallharten Vertriebsumfeld richtig. Es ist auch nicht...
Ich wäre aufgeschmissen.
Ja, und diese Leute zum Beispiel aus diesem knallharten Vertriebsumfeld, die wären zum Beispiel in der sozialen Arbeit oder als Psychologe komplett aufgeschmissen. Ne? Und da muss man sich einfach auch mal fragen, passt mein Job überhaupt denn zu meinen Bedürfnissen?
Und auch zu meinen Fähigkeiten.
Absolut. Und ich glaube, das ist so das, was sich jeder einfach mal, jeder und jede, die Frage, die man sich stellen muss, passt das eigentlich zu mir, was ich gerade mache? Bin das ich?
Weißt du, wer sich diese Frage auch gestellt hat?
Wer denn?
Rosalba Carrera. Die hat eigentlich, finde ich, ziemlich badass von ihr, zu einer Zeit, als das noch gar nicht in Frage gestellt werden durfte, sich bewusst gegen einen Mann und Kinder entschieden und hat einfach angefangen zu malen. Und wir haben hier eins ihrer Werke von einer jungen Frau mit entblößter Brust und einem offenen Buch, in dem sie blättert. Und es schaut alles sehr verträumt aus. Oder wie würdest du das beschreiben?
sehr pastellfarben und verträumt, ja.
Aber es ist auch so ultra realistisch. Also ich stelle mir vor, die muss einfach technisch richtig was drauf gehabt haben.
Rosalba Carriera hatte es definitiv drauf. Sie schaffte es, dass in Paris das damalige Who is Who Schlange stand, um von ihr porträtiert zu werden. Mit Pastellkreide schuf sie zudem eine neue Form der Malerei. Aber von vorne. Rosalba Carriera wurde im 17. Jahrhundert in Venedig geboren. Hier entwickelte sie schon früh eine Leidenschaft für Kunst und bemalte meisterhaft miniaturartig Tabakdosen, die damals bei der feinen Gesellschaft in Mode kamen. Danach entwickelte sie eine Malerei mit Pastellkreiden. Zu dieser Zeit existierte diese noch nicht wirklich. Pastellkreiden wurden, wenn überhaupt, in dunklen Tönen und nur zu Vorzeichnungen genutzt. Rosalba Carriera aber setzte die Pastellkreiden malerisch ein und prägte mit ihrer Farbskala bis heute die Definition von Pastellfarben. Sowohl in der Miniaturmalerei als auch in der Pastellmalerei identifizierte und besetzte sie neue Felder. So hatte sie keine Konkurrenz und konnte sich frei entfalten. Neben diesem Gespür für den Markt und einem zielstrebig aufgebauten Netzwerk besaß sie auch ein unglaubliches Talent. Während eines kurzen Aufenthalts in Paris prägte sie nicht nur den Geschmack der PariserInnen, sondern erhielt so viele Anfragen, dass sie diesen selbst mit der Unterstützung ihrer Schwestern nicht nachkommen konnte. Dieser Erfolg ermöglichte es ihr, nach dem Tod ihres Vaters die Rolle der Ernährerin für die gesamte Familie zu übernehmen. Zu Beginn des 18. Jahrhunderts eine einmalige Ausnahme. Auch ihr Familienstand ist für die damalige Zeit eine absolute Ausnahme. Trotz mehrerer Anwärter lehnte sie immer wieder eine Ehe ab. So schrieb Rosalba Carriera beispielsweise einem Verehrer, dass sie sich gerne hätte von seinem Eheangebot überzeugen lassen, ihr aber der Wunsch nach Heirat sehr fern sei. Als Grund dafür nannte sie ihren Beruf, der sie völlig in Anspruch nehme. Dass Carriera zu ihrer Zeit unverheiratet bleiben konnte, ohne gesellschaftlich verstoßen zu werden, hängt sicherlich auch mit dem Erfolg und ihrer enormen künstlerischen Leistung zusammen.
Eine bewundernswerte Frau, die vor langer Zeit sich getraut hat, mutige Schritte zu setzen.
Das ist auf jeden Fall sehr mutig und zeigt auf jeden Fall, dass sie wahrscheinlich mehr wollte, als dass ihr die Gesellschaft zugestanden hat.
Und genauso ist, glaube ich, schon noch ein bisschen es sind ja neue Arbeitsmodelle mit der Digitalisierung einhergegangen. Also auch das, was wir beide teilweise als Content Creator auf sozialen Medien machen, das war ja vor 15 Jahren noch gar kein Job. Und gerade auch, ich finde, zum Beispiel das Bild der Mom-Bloggerin oder der Influencerin wird ja auch als etwas sehr Abgewertetes dargestellt oder wurde es sehr, sehr lange als etwas Abgewertetes dargestellt. Und ich finde, da kann man ganz viel drüber diskutieren. Mein Take dazu ist nur, weil mir das jetzt zur Karriere eingefallen ist, dass das halt oft Berufe sind, die Frauen eigenständig kreieren und auch ins Leben rufen und mit etwas vermeintlich nicht schwerwiegenden genug, also ob das jetzt dann so eine zarte, verblümte Porträtmalerei ist oder Mode oder schön, also weißt du, worauf ich hinaus will? Das wird dann oft als so ein bisschen oberflächlich abgetan, aber in Wirklichkeit stecken dahinter selbstbestimmte, vor allem Frauenwege, die für sich Wege finden, ihren Lebensunterhalt zu verdienen. Und bei Mom-Bloggerinnen, und ich bin, sage ich auch ganz ehrlich, gar kein Fan davon, wenn man Kinder ins Internet stellt.
Ich auch nicht.
Aber es ist trotzdem halt auch ein Job so mittlerweile. Und das kann man belächeln, wie man möchte. Es war schon auch eine Möglichkeit für junge Mütter, sich zu emanzipieren.
Also ich bin da ganz bei dir. Vor allem, wenn jemand das im Internet auf TikTok oder Instagram macht, auf den sozialen Medien, dann wird das so belächelt, ne? Aber wenn jemand das jetzt im Fernsehen machen würde, ähnlichen Content beziehungsweise ähnliche Inhalte mit einer Fernsehsendung, ich finde es eigentlich viel cooler, wenn jemand selbstständig sich auch hinsetzt, einfach mal seine Handykamera in die Hand nimmt und selber mal was macht. Ganz einfach, weil wenn man von null anfängt, macht man sich so vulnerabel. Das kennst du ja vielleicht auch. Wenn man einfach anfängt, Content zu machen, man macht sich einfach vulnerabel. Man ist einfach eine potenzielle Angriffsfläche auch für Sachen, so, ne, für Leute, die einen vielleicht auch nicht mögen und so, ne, und dann sagen die auch, guck mal der, was der jetzt macht und so, ne.
In jedem Handwerk, also ich glaube auch der Tischler, der seinen ersten Sessel irgendwie herstellt, das war auch nicht sozusagen das Gelbe vom Ei. Und für alle Zweige gibt's irgendwie eine Form von Geschichte. Und gerade was das Digitale angeht, dass das Arbeit sein kann und dass das Arbeitszeit ist, das muss auch noch erst sickern, glaube ich, in unserer Gesellschaft.
Definitiv. Und als ich für mich selber auch irgendwann erkannt habe, hey, was ich da mache, ist ja wirklich Arbeit. Hat sich da auch so eine gewisse Veränderung einfach etabliert bei mir, wie ich darüber so nachdenke, was ich da so mache. Das ist Arbeit und es ist aber okay so.
Ich hadere heute noch mit den Dingen, wo ich mir denke, dass ich das als Arbeitszeit definiere. Also ob das jetzt Schreiben ist, wobei ich sagen muss, dass sich das stark verändert hat in den letzten Jahren. Also ich spüre mittlerweile auch schon mehr, wenn ein Text wirklich Arbeit ist oder ein Buchprojekt. Aber die Dinge, die man gerne macht oder gerade auch kreative Dinge in der Kunst, so, wann sagt man tatsächlich, das ist eine Arbeit? Ich habe jetzt kürzlich dieses Jahr zum ersten Mal meine Fotografien ausgestellt und plötzlich sagt jemand zu mir, ah, magst du mir deine Arbeiten zeigen? Und ich so, das waren meine Fotos die letzten 10 Jahre, die ich zum Spaß gemacht habe oder aus Lust an der Freude. Also ich glaube, das ist halt auch ganz oft so der Kontext und ist Arbeit wirklich erst dann Arbeit, wenn man Geld dafür bekommt, oder ist Arbeit vielleicht auch dann Arbeit, wenn man mit einer gewissen Struktur und einem Ziel und auch einer Ergebniserwartung rangeht?
Das ist eigentlich ein sehr wichtiger Gedanke, den du in den Raum gestellt hast, denn wann beginnt denn Arbeit und wann beginnt denn, boah, ich habe auf Deutsch keinen Begriff dazu, nämlich Leisure. Auf Englisch gibt es ja den Begriff Leisure.
Laissez-faire.
Ja, sowas.
So wie der Französisch.
Ja,
aber.
Wir können einfach kein Deutsch mehr. So, wann beginnt das denn? So, ne? Und dazu, also wir sind beide keine Philosophen, wir sind keine Arbeitsphilosophen etc. Dazu gibt es auch sehr viele verschiedene Werke. Aber was man sagen kann, ist, dass die Grenzen in der heutigen Zeit oft am Verschwimmen sind, oft aber auch nicht. Es gibt Dinge, da kann man gerade bei körperlicher Arbeit sehr oft kann man halt sagen, es ist Arbeit, auch wenn es einem Spaß macht. Wer sagt denn, dass Arbeit einem nicht Spaß machen darf? Wer sagt denn, dass Arbeit nicht auch Teil der Freizeit sein kann, so perplex, dass sich das anhört, weil der Freizeitbegriff ist ja oft in Kontrast zum Arbeitsbegriff. Aber oft sind die Grenzen, glaube ich, verschwimmt, aber oft auch nicht. Und ich würde nicht sagen, dass Arbeit keinen Spaß machen kann oder das was. Ich habe da keinen allzu strengen Arbeitsbegriff, glaube ich, für mich selber.
Du hast uns ja auch Fun Facts noch mitgebracht, oder?
Ja, ob man das als Fun Facts bezeichnen kann, sei jetzt mal dahingestellt. Ich habe ein paar Facts und die sind auch nicht etwas funny hinsichtlich der Fragestellung, inwiefern Arbeit uns als Menschen denn verändern kann. Also es gibt zahlreiche Befunde dazu, dass verschiedene Tätigkeiten, verschiedene Arbeiten, verschiedene Berufe, verschiedene Strukturen im Gehirn auch verändern können. Zum Beispiel gibt es da so eine Studie, die hat gezeigt, dass bei Taxifahrern in London, also London ist eine recht große Stadt mit sehr vielen Straßen und dergleichen, in denen man sich halt sehr gut orientieren muss. Und ich glaube, englische Taxifahrer bzw. Taxifahrer in London mit ihren Black Cabs oder wie die auch heißen, ja sehr bekannt dafür, dass sie alle Straßen da auch kennen und so. Und bei denen hat sich gezeigt, dass diese einen größeren Hippocampus, ich weiß gar nicht, ist Plural von Hippocampus, Hippocampi, lassen wir es einfach mal so stehen, sodass diese Region bei ihnen größer ist als bei der allgemeinen Bevölkerung, sagen wir es mal so. Und dieser Bereich im Gehirn steht im Zusammenhang mit dem sogenannten räumlichen Gedächtnis, also sprich, wie gut man orientiert ist im Raum. Und ja, es gibt sehr viele Studien, die so etwas zeigen. Zum Beispiel bei Menschen, die Arbeiten nachgehen, die intellektuell unter anderem auch sehr fordernd sind. Bei denen zeigt sich, dass zum Beispiel die Bereiche, die mit Handlungsinitiierung, also dem zum Beispiel dem präfrontalen Kortex, die damit zusammenhängen, also mit komplizierten Handlungen und dergleichen, dieser Bereich ist zum Beispiel in einigen Studien hat sich gezeigt, dass dieser Bereich bei denen sehr ausgeprägt ist. Und Bei Personen in eher kreativen Berufen hat sich gezeigt, dass diese eine höhere kognitive Flexibilität zum Beispiel auch haben. Und ja, hier könnte man sich jetzt natürlich auch fragen, was war denn vorher da? Waren diese Personen schon vorher kognitiv flexibel und so? Aber man kann schon sagen, dass man sich den Beruf wahrscheinlich halt auch eher aussucht, was auch eher zu einem passt. Das ist wahrscheinlich ein Teil. Aber natürlich, der Beruf, den wir ausüben, hat definitiv Einfluss auf unsere Person selbst, auf Gehirnstrukturen, auf die Persönlichkeit und etc. Und das ist per se auch nichts Schlechtes. Kann sogar was Gutes sein.
Ja, urspannend. Ich glaube, dass man die Dinge eben manchmal gar nicht so voneinander trennen kann. Das ist einer der größten Erkenntnisse auch aus der heutigen Folge. Ich habe ja am Anfang schon mal angemerkt, dass es Erkenntnisse dazu gibt, dass Männer sich ein bisschen mehr über ihren Job definieren, was natürlich auch historisch gesehen einleuchtend ist, weil Frauen noch gar nicht so lang ohne die Erlaubnis ihres Mannes arbeiten dürfen, was absurd ist. Und dazu gehört auch das letzte Bild, das wir heute mitgebracht haben, nämlich vom Paul Gauguin aus dem späten 19. Jahrhundert.
Gauguin war ja stets auf der Suche nach, ja, wie soll man sagen, einem puristischen, reinen Ideal und hat sich mitunter dann halt auch in diese Gefilde begeben, wo er sich dann unter Indigene gemischt hat und die dann quasi auf so eine...
Positiver Rassismus, möchte man sagen. Nein, es ist so dieser positive Rassismus, wenn man was total exotisch stilisiert und sich aber trotzdem als der, der sich irgendwie über die Dinge stellt, daran bedient, weil man weiß halt auch, dass da irgendwie Liebesbeziehungen entstanden sind, die nicht ganz auf Augenhöhe waren.
Definitiv, ja. Und überhaupt, also man muss das auch mal so ein bisschen kritisch betrachten, weil dieses Bild vom, und das ist jetzt O-Ton, der sogenannte edle Wilde, den diese Menschen damals halt auch gehabt haben, dass der so rein ist, so puristisch ist und dies und das und so. Ne? Und damit entfremdet man das Gegenüber ja auch einfach, weil das Gegenüber lebt zwar auch in einer ganz anderen Gesellschaftsform, muss man sagen, aber menschliche Probleme sind irgendwo ja auch relativ universell. Und ja, so dieser Blick auf den Fremden, also ich muss auch sagen, und ich habe ja selber auch einen Migrationshintergrund und so unverkennlich, das muss man halt auch an der Stelle auch mal sagen. Ich finde es persönlich immer sehr befremdlich, wenn jemand entweder eine sehr fremde Kultur so überstilisiert, beziehungsweise überlobt, oder wenn er sie halt komplett das Gegenteil damit macht, nämlich halt, dass er sie irgendwie komplett abwertet. Und diese Darstellung hat man halt auch in dieser Zeit so, ne, dass einfach so der edle Wilde als etwas so komplett anderes, etwas Kindliches auch so dargestellt wird. Warum sollen diese Menschen denn kindlicher sein als du? Also so als Gauguin. Warum sollen diese Menschen denn kindlicher, naiver oder was? Die haben doch ähnliche Probleme. So menschliche Erfahrungen sind oft sehr universell und also das ist so das, was mich ehrlich gesagt an solchen Abbildungen stört.
Der Lebensstil des Künstlers Paul Gauguin wird auch im Fachdiskurs zu Recht seit einigen Jahren kritisch betrachtet. Paul Gauguin startete in den 1870er Jahren als Börsenmakler in Paris, bevor er sich dann voll der Kunst widmete. Mit seiner Frau und seinen 5 Kindern zog Paul Gauguin kurzzeitig nach Kopenhagen zur Familie seiner Frau. Der Künstler ließ die Familie aber schon bald zurück, um nach Paris zurückzukehren und sich seiner Kunst zu widmen. Aber auch das Pariser Leben genügte ihm und seinem Kunstschaffen schnell nicht mehr. Auf der Suche nach neuen künstlerischen Ausdrucksformen reiste der Künstler nach Tahiti, um sich hier vom ursprünglichen Lebensstil inspirieren zu lassen. Hier lebte er mit einem 13-jährigen Mädchen zusammen. Nur die erste einiger höchst problematischer Beziehungen, die Paul Gauguin auf seiner Reise mit Minderjährigen führte. Paul Gauguin hatte sein Leben lang auch mit finanziellen Schwierigkeiten zu kämpfen. Diese finanziellen Probleme führten dazu, dass er wieder nach Paris zurückkehren musste, bevor er wieder in Tahiti leben konnte. Als Tahiti für Paul Gauguin zu europäisch wurde, wanderte er nach Französisch-Polynesien aus. Er suchte Zeit seines Lebens an den unterschiedlichen Orten nach einer vermeintlichen Einfachheit, einer Rückkehr zur Natur sowie dem Unberührten. In der Kunst Paul Gauguins entstand so ein eurozentrischer Blick auf das Leben der jeweiligen Einheimischen. Eine starke Erotisierung und auch Animalisierung von Frauen und Mädchen, die er als wilde Schönheiten darstellte. Seine Kunst stellte Paul Gauguin also nicht nur über seine Familie, die er für seine Arbeit zurückgelassen hatte. Indem er die Kulturen, in denen er zeitweise lebte, stark vereinfachte und stilisierte, stellte Gauguin seine Kunst auch über die hier jeweils lebenden Menschen. Sie wurden zum Objekt seiner Gemälde und ihre Lebensweise als primitiv und animalisch dargestellt. Für viele Kunstschaffende damals galt das sogenannte Primitive und Ursprüngliche jedoch als erstrebenswert, weil sie die Folgen der Industrialisierung auf die Lebensweise in europäischen Großstädten kritisierten. Sie idealisierten das davon wenig berührte Leben auf dem Land oder in anderen Kulturen der Welt, ohne diese Gesellschaften in ihrer Komplexität zu durchdringen. Diese Verklärung und Stereotypisierung hat Jacqueline eben schon mit dem Begriff des positiven Rassismus zusammengefasst. Paul Gauguins Gemälde Häuser in Le Pouldou aus der staatlichen Kunsthalle Karlsruhe stammt aus einer früheren Phase seines Schaffens. Paul Gauguin lebte zu dieser Zeit mit einigen anderen Künstlern in einem idyllischen Fischerdorf in der Bretagne. In seinem Gemälde zeigte Gauguin das Dorf Le Pouldou so einfach wie möglich. Die arbeitenden DorfbewohnerInnen stellte er in Trachten dar. Paul Gauguin suchte schon hier nach einem unberührten und einfachen Leben, das ihn und seine Arbeit erfüllt und seine Malerei von allen ästhetischen und gesellschaftlichen Konventionen befreit.
Eine ziemlich interessante Anekdote aus Gauguins Leben ist ja, dass er zwar in die Ferne gereist ist und mit diesen indigenen Völkern zusammengelebt hat, aber keiner redet eigentlich darüber, dass Gauguin seine Familie und Kinder und etc. zurückgelassen hat und seine ganzen Verantwortungen und quasi dann diesem Leben als Künstler eigentlich dementsprechend so gefrönt hat. Also das sind eigentlich Dinge, über die niemand redet.
Dass er die Arbeit einfach über alles andere gestellt hat oder die Möglichkeit überhaupt hatte, diese Bilder zu malen, die wir jetzt heute besprechen, hat halt das Opfer jemand anderer dafür getragen.
Ja, nämlich seine Frau und seine Kinder. Und das sind eigentlich Dinge, über die man nicht redet. Wir reden immer von großen Künstlern, Unternehmern, Philosophen und dies und jenen. Wir achten dabei oft auch nicht, dass diese Dinge oft auch mit einem großen Opfer eigentlich auch verbunden waren. Dieses große Opfer muss nicht immer negativ sein. So, das kann auch zum Beispiel die Gesundheit eines Menschen sein, die er gegeben hat. Man sollte halt niemals außer Acht lassen, dass große Dinge oft auch große Opfer mit sich bringen können.
Und manchmal kommt dann aber halt am Schluss doch nochmal so im Rückblick auf das ein oder andere Leben die Idee, dass man es bereut, möglicherweise die Kinder nicht aufwachsen gesehen zu haben oder auch, weiß ich nicht, soziale Kontakte gepflegt zu haben. Also man hört schon immer öfter, dass Menschen am Sterbebett sagen, hätte ich mal lieber das und das gemacht. Ich habe noch von keiner Geschichte gehört, wo jemand gesagt hat, hätte ich mal lieber mehr gearbeitet.
Ich habe tatsächlich diese letzten Worte im Sterbebett auch noch von niemandem gehört. Und man muss eigentlich auch sagen, das verwundert ja eigentlich auch nicht, weil was sind denn so die größten Prädiktoren dafür, dass Menschen mit ihrem Leben zufrieden sind und Glück empfinden?
Zwischenmenschliche Beziehungen.
Die zwischenmenschlichen Beziehungen, genau.
Wobei, das stimmt schon auch, oder wenn du jemanden Neuen kennenlernst oder man ist auf irgendeiner Party oder mit anderen Leuten zusammen, mir passiert das auch eigentlich immer. Man fragt sofort so, und was machst du so? Und dann meint man aber damit nicht gerne im Leben oder welche Hobbys hast du oder wofür interessierst du dich, sondern meistens fragt man in den ersten Minuten eines Kennenlernens nach dem Beruf, weil man sich davon verspricht, etwas über den Menschen zu erfahren.
Ja, und ich finde es bis zu einem gewissen Grad auch nicht unbedingt schlimm. Weil wir möchten ja unser Gegenüber irgendwie einschätzen können. Das ist ja irgendwie eigentlich das Menschlichste überhaupt, was es so gibt. Wir wollen ja wissen, mit wem haben wir es gerade eigentlich so zu tun. Und der Beruf kann dazu schon einiges sagen. Es kann etwas sagen zu soziodemografischem Status. Es kann etwas sagen vielleicht zu diversen Fähigkeiten, die
ich
diese Person hat.
Ich lüge da voll oft. Und dann erfinde ich immer irgendwas und schaue, wie lange ich durchkomme. Also nur, wenn es nicht wichtig ist. Aber
was
es ist manchmal lustig.
So?
Ich war schon Unfallchirurgin oder auch Bibliothekarin oder es ist urlustig, wie anders die Leute dich einschätzen dann.
Das ist lustig. Was ich manchmal geantwortet habe, aber ich habe das schon länger nicht mehr gemacht, wenn mich jemand gefragt hat, was machst du so, habe ich ganz oft gesagt, ach, nichts. Schön.
Wobei, gut, dass du mich daran erinnerst, weil eben das, dieses, was machst du so, ist so gekoppelt an unsere Identität, dass tatsächlich, und darüber habe ich in meiner Arbeit mal geschrieben, ist mir jetzt eingefallen, über Trauer, dass der Verlust eines Berufes Trauerreaktion hervorrufen kann. Also das ist wirklich etwas, was so eine Bedrohung auch und so eine psychische Krise oder Belastung auslösen kann, dass wir nur anraten können, sich auch an andere Dinge zu heften und die Identität und das Sinnstiftende auch woanders noch zu verknoten, wie in so einem Netz, damit man halt nicht fällt, wenn diese eine große Komponente wegbricht.
Ja, absolut. Also im Bestfall ist es natürlich, wenn man nicht nur, und das gilt jetzt nicht nur für den Beruf, das gilt eigentlich auf ganz viele verschiedene Lebensbereiche, die man so hat. Am besten hat man nicht nur ein Pferd, auf das man setzt. Am besten hat man nicht nur ein Pferd, auf das man setzt, sondern verschiedene Dinge in seinem Leben, die für einen wichtig sind, die für einen irgendwie laufen, wo man vielleicht sogar Fortschritte sieht, wo man einfach eine gewisse Befriedigung für sich rausholen kann, wo man einfach Freude
wo man
entwickeln
manchmal
kann.
Auch nicht performen muss oder irgendeine Leistung erbringen muss. Ich habe letztens, das ist jetzt noch eine unpopular opinion, mit einer Freundin darüber gesprochen, dass ich finde, Asche über mein Haupt gleich, dass immer, wenn Männer Hobbys anfangen, müssen sie immer Experten drin sein. Also die fangen zu kochen an und auf einmal machen sie das und das und dann fangen sie Rennradfahren an. Und ich möchte mit dieser satirischen Überspitzung eigentlich nur sagen, macht's einfach Dinge ohne Anspruch. Strickt's schief, malt ein Bild, das eine asymmetrische Gesichtsform wieder, also weißt du, was ich meine? So einfach irgendwas machen, was nicht den Anspruch auf Vollkommenheit hat.
Ja, das finde ich sehr gut. Das finde ich sehr gut, ja.
Daran anschließend ist mir, glaube ich, noch ein Aspekt wichtig, nicht unerwähnt zu lassen, dass man es gesamtgesellschaftlich betrachten muss, was auch dieser individuelle Antrieb und diese individuelle Perfektionierung von schneller, besser, höher im Arbeitssetting für Auswirkungen hat. Ich meine, es haben Gewerkschaften und politische Bewegungen wirklich jahrzehntelang dagegen gehalten, um bessere Arbeitsbedingungen herzustellen und um Fortschritte auch zur Entlastung von Arbeitnehmerinnen zu etablieren. Und jetzt kommt auf einmal eine Generation, die das urfeiert, 60 Stunden zu arbeiten. Und es ist mega cool und mega lobenswert, wenn du am besten aus dem letzten Eck pfeifst, weil du so viel gegeben hast. Und da kann man, finde ich, schon auch so kritisch die Frage stellen, machen wir damit nicht auch ein bisschen das kaputt, was Generationen vor uns an Errungenschaften eingeholt haben?
Ich finde, das ist eine sehr berechtigte Frage. Ich finde das auf jeden Fall wichtig, dass das Groß der Arbeitnehmer, sagen wir mal ehrlich, Groß der Arbeitnehmer müsste eigentlich nicht so über diese Grenzen gehen wahrscheinlich. Nee. Es wird immer Leute geben, die in Jobs sind, wo halt wirklich eine hohe Performance gefordert ist, seien wir mal ehrlich. Das ist so.
Ja, darf nicht sein.
Ich sehe das tatsächlich ein bisschen anders. Ich finde schon, dass Arbeit nie so weit gehen sollte, dass Menschen davon halt wirklich große physische, gesundheitliche Schäden von nehmen, so, ne? Allerdings ist es halt in manchen wirklich sehr selbst gewählten Jobs halt natürlich halt auch so, zum Beispiel, ich bin aus Frankfurt, so zum Beispiel im Investmentbanking und Co., da sind hohe Arbeitszeiten normal. Die Menschen, die in diesen Jobs sind, haben alles in ihrer Karriere, in ihrer universitären Bildung alles forciert, um da reinzukommen, ne?
Aber das ist die Frage. Macht das eigentlich das kaputt, wofür Generationen vorher auf die Straße gegangen sind?
Das ist eine berechtigte Frage, auf die ich persönlich keine Antwort habe.
Ich stelle es dir auch nur so in den Raum und auch an unsere Hörer und Hörerinnen. Vielleicht möchtet ihr uns im Anschluss an die Folge beantworten, welchen Stellenwert Arbeit in eurem Leben einnimmt und ob ihr das okay findet.
Das ist eine sehr gute und berechtigte Frage.
Also am Ende des Tages, wir haben mit der Frage heute begonnen, was uns unsere Arbeit gibt, oder? Und auch, was uns dazu bewogen hat, dass wir unseren Arbeitsbereich sehr stark geändert haben. Und ich glaube, wir sind beide in Berufen, die uns mehr oder weniger, also in manchen Episoden mehr, in manchen Episoden weniger, erfüllen. Aber was muss da sein, damit man es macht und schätzt? Was glaubst du?
Ich denke, es kann nur vorteilhaft sein, wenn man sich mit seiner Arbeit und den Ergebnissen seiner Arbeit und zu dem, was die Arbeit gesellschaftlich führt, irgendwie identifizieren kann. Man sollte seine Arbeit nicht hassen. Ich glaube, das ist schon mal ein wichtiger Faktor, welches dazu beitragen kann, dass Arbeit als erfüllend wahrgenommen wird. Aber wir haben ja auch schon beide festgestellt, Arbeit muss nicht immer erfüllend sein. Und das Gute an Arbeit kann ja auch wirklich sein, dass die Routine da ist, dass man halt seine 9-to-5-Job macht, Montag bis Freitag, und danach hat man seine Ruhe. Dann kann man sich anderweitigen Dingen im Leben widmen, die vielleicht erfüllender sind als der Job. Job muss nicht erfüllen. Ich glaube, das ist so eine der wichtigsten Dinge, die wir feststellen konnten.
Ja, der Job ist nicht alles, der ist nicht die ganze Identität, und aber natürlich ist die Arbeit auch nicht von unserem Leben zu trennen, und es gibt nicht zwei abgetrennte Bereiche, zwischen denen wir hin und her springen, sondern es fließt alles ineinander ein. Ich würde unseren Hörern und Hörerinnen vielleicht noch gerne ein bisschen Mut mitgeben, auch aufgrund unserer Beispiele, unserer biografischen Beispiele, auch zu sagen, dass man jederzeit die Richtung ändern kann, dass man mutig sein kann, dass man Veränderungen herbeiführen kann und am Ende des Tages Dinge ausprobieren soll, wenn sie dazu beitragen, dass man zufriedener ist.
Ja, absolut, da bin ich ganz bei dir. Und manchmal muss man einfach mal den Mut fassen und Neues ausprobieren. Und man darf nicht unterschätzen, was einem das, glaube ich, geben kann. Dass man ja über seine vielleicht sogar, wie heißt es doch so schön, Komfortzone auch mal hinausragt und einfach neue Dinge ausprobiert. Und weißt du was? Neue Sache ausprobieren kann vielleicht auch sogar sein, dass man von einem sehr gut bezahlten Job vielleicht sogar in einen Job geht, welcher nicht so gut bezahlt ist, aber dann vielleicht einfach andere Bedürfnisse erfüllt sie. Zum Beispiel, nehmen wir mal an, man ist jetzt in einem Job, welcher sehr gut bezahlt ist und sehr angesehen ist und möchte aber einfach mehr Freizeit, möchte aber einfach andere Dinge machen, möchte einfach 9-to-5, hey, weißt du was, mach doch dann einfach dein 9-to-5, such den anderen Job und mach das und lass dir da von niemandem reinreden. Das wäre so mein Take, den ich da auch einfach habe. Ich denke, wir sind da auch relativ d'accord, oder nicht?
Ja, Geld macht nicht glücklich, das hört ihr in einer anderen Folge der Kunstcouch. Und damit wir aber weiterhin noch eine Arbeit haben, freuen wir uns, wenn ihr uns eine 5-Sterne-Bewertung gebt und es Kollegen und Kolleginnen erzählt. Bis zum nächsten Mal.
Auf bald.
Das war die Kunstcouch, was die Kunst in uns bewegt. Mit dem Psychologen Jan Isiapar und der Autorin Jacqueline Scheiber. Eine Produktion der Staatlichen Kunsthalle Karlsruhe. Abonniert unseren Podcast und folgt der Kunsthalle bei Instagram. Habt ihr Themenwünsche? Dann schreibt uns via Direct Message oder per Mail an digital@kunsthalle-karlsruhe.de.